Moin Moin und herzlich willkommen bei Sting Talks. Wir besprechen Better Call Saul. Heute Pimento. Ja, und ich begrüße heute mal zuerst den Mister und Meister der Herr und Ringe der Technik, den Max Snyder.
Heil Satan, ich unterwerfe mich der dunklen Seite und ich hoffe, ihr habt alle eine Waffe mitgebracht, ihr Schweineficker.
Ja, das war mir so klar, dass du den Spruch nimmst, deswegen habe ich ihn ausgelassen. Ich habe mir nämlich auch überlegt, den zu nehmen.
Der musste sein.
Und natürlich, wie so häufig und immer dabei, bis jetzt in jeder Folge, das neue Kamerakind, formerly known as the Master of Regisseur, Flo.
Hallo, ist das richtig, dass ich hier den Knopf da gedrückt habe und jetzt, oh, was passiert jetzt? Ah, oh mein Gott, ich habe alles zerstört, oh mein Gott.
Ja, damit hätten wir das Niveau jetzt auch gefestigt.
Ja, und warte mal, eine Frage.
Was?
Kann es sein, dass die nächste Folge dann die letzte ist?
Ach, die letzte der Staffel, ja, das Finale.
Da müssen wir
und
ein
das
Jahr
heißt
sagen.
Für uns natürlich, dass wir diese gebührend feiern werden, weil sie bestimmt
müssen.
Awesome wird.
Wollen, ja.
Aber dazu erst am Ende dieser Sendung. Wir wollen ja chronologisch bleiben. Und ich muss mich so hart zurückhalten mit Kommentaren, die das Ende spoilern.
Richtig.
Aber anyway, wir fangen vorne an. Es ist ein lauer Sommertag in New England, Maine. Nein, in Albuquerque. Und die beiden Brüder sitzen in trauter Runde nebeneinander auf einer Bank im Grase vor den Bäumen mit Appenschuhen und fummeln im Gras rum und genießen. Die Sprech ist natürlich von Jimmy und Chuck. Und ja, Chuck versucht sich eben weiter an das Leben draußen zu gewöhnen. Und eine kurze Einstellung gibt es, da ist links so ein Mast für Oberlandleitungskram mit so einem Generator-Ding, das so schön vor sich hin brutzelt, fand ich sehr nice.
Genau, weil er dann auch, also Chuck hochschaut und sozusagen sich dem Ganzen stellt. Wieder einmal.
Mhm.
Und dachte ich mir so, wie wahrscheinlich ist es, dass in einem Park so eine Bank aufgebaut ist, die so aussieht und da so ein Stromding ist?
Sehr wahrscheinlich. Aber, in den USA zumindest.
Jo.
Weil die kehren sich ja einen Scheiß um sowas.
Ja, und was wird da belabert? Da wird ja auch gesprochen.
Das kann ja mal Mr. Spoiler, nein, Max Snyder erwähnen. endlich habe ich ihn.
Ja, nee, ich musste mal gebraucht. Kurz räuspern. Nee, sie haben, da waren nichts so, ja, von wegen, probier doch auch mal, zieh mal deine Schuhe aus, hier so Gras zwischen den Zehen.
Zwischen den Zehen.
Zwischen den Zehen. Ja, Mumble. vermumbelt hier wieder schön alles. Klingt wieder super. Ja, Gras zwischen den Zehen ist sehr schön und so und bla und ja. War noch irgendwas, ich weiß gar nicht, ob sie sich doch, sie haben sich noch über den, ja, ihren Fall unterhalten und so und ich glaube, das nächste
Gespräch. Ja, ich fand
Gespräch
das Ende des Gespräches relativ nice, weil Jimmy ja meinte, hey, dieser Spacko von der Gegenüberpartei, der kann mir mal kreuzweise. Und ja, dann meint Chuck aber, ja, schön und gut. Selbstvertrauen ist echt cool, aber die Fakten kennen ist noch viel cooler oder besser. Und dann stehen sie auf und weil Chuck meint, ja komm, wir müssen hier noch ackern, dich vorbereiten.
Richtig.
Ne, war?
Und dann käme ja theoretisch dieses kleine Intro, oder?
Das ist korrekt.
Und es ist Ich habe es unter dem Begriff eklig zusammengefasst.
Ja, doch, auch das Wort ist in meinem Gehirnkasten von links nach rechts, von oben nach unten, einmal quer durch. Es war sehr, nennen wir es unappetitlich, denn wir sehen ein Streichholzheftchen, wie man es ja nennt, mit allerdings der neuen Logo-Einheit, wo schon Better Call Saul draufsteht, in einem, ja, was ist das? Pissoir-ähnliches Etwas? Mit einem, ja, Pissstein? Ja, oder wie heißt das? Ja, doch. Urinalstein? Mhm. Wie heißt denn der Mist?
Ja, doch, nee, das passt schon so. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, halt diese komischen bunten Dinger, die so aussehen wie ausgelutschte Drops, aber die total eklig riechen. Und eigentlich ja dafür sorgen sollen, dass es besser riecht. Aber das macht es irgendwie nur schlimmer, glaube ich.
Ist ja auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch, dass das Coloring dort am Filmmaterial als solches entsprechend noch so hinjustiert wurde, dass es dann doch ein bisschen sehr grünlich rüberkommt. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns jedes Mal wieder auf eine neue Optik des schönen Intros und kommen danach
in the backyard.
Und wir stellen natürlich auch fest, dass wir recht hatten in der letzten Folge, was genau. Den Wuff angeht. Partizipieren in dieser hier Szene sind der Hund, das kleine Mädchen, der Opa, Kelleropa und dessen Schwiegertochter.
Wir hatten ja wunderschön gerätselt, so was mit dem Hund ist und
das ja, war ja recht offensichtlich und dann direkt hat sich's bestätigt.
Ja, finde ich aber auch gut so, dass wir recht haben.
Tut seiner Enkelin was Gutes und gleichzeitig kann er halt ganz legal
seinen möchte gern Auftraggeber.
Genau, seinen Kontaktmann aufsuchen.
Was ich da aber auch wieder interessant finde, so filmfototechnisch, ist das Licht. Wir arbeiten auch in dieser Szene wieder mit schwerem Gegenlicht, sodass der Himmel extrem ausgebrannt ist. Aber aufgrund dessen, dass die Personen in diesem Backyard entsprechend im Schatten sind, ist der Vordergrund sehr schön, ja, soft ausgeleuchtet, möchte ich das mal nennen.
Ja.
Was den Hinterhof allerdings nicht hübscher macht.
Keine Ahnung, ich habe eher auf die Kondensation geachtet.
Wie einseitig.
Darauf, ja.
Du bist so eindimensional.
Das war jetzt auf jeden Fall was, wo ich so dachte, so, ja, weiß ich nicht, kann sein. Wird wohl so sein.
Flo?
Ich wollte nur grundsätzlich sagen, dass ich mich gefragt habe, warum sie da jetzt so erstmal die Mutter jetzt sowas so gegen den Hund hat.
Naja, auf dem Hund musst du dich halt kümmern.
Ja.
Ja, Kinder und Haustiere was, ist das Thema. Genau.
Kinder und Haustiere und ne und so und ja.
Hm. Ja, Faustregel sagt ja, drei Hamster, dann der Hund, ne?
Ja. Und als alleinerziehende Mutter, so Kind und Hund sind so zwei Sachen, die dir immer so ein bisschen ja am Bein hängt sozusagen und die du dich kümmern musst.
Ja, weil wie wir auch alle wissen, also ich kenne es ja noch von meiner Katze, das ist dann ja auch so, als wenn du ein Kind hast und dann hast du halt plötzlich nicht nur ein normales Kind, sondern auch noch ein tierisches Kind.
Naja, wobei eine Katze ja etwas pflegeleichter ist, also.
Genau, deswegen.
Ja, schon, aber die nehmen sich trotzdem manchmal sehr bescheuert.
Was? Nochmal, ihr habt jetzt beide durcheinander geredet.
Ja, Flo zuerst.
Also deswegen habe ich mir so gedacht und wollte es auch gerade sagen, dass er dann in dem Fall, wenn es halt nicht funktioniert hätte, eine Katze hätte mitbringen sollen. Weil der Aufwand, einfach so eine Katze zu beschäftigen und zu versorgen, vermutlich etwas geringer ist.
Naja, aber sein Argument war ja auch.
Du musst halt nicht raus mit dem. Mit der Katze, die geht halt allein aufs Klo und frisst, wann sie will. Und
ja, sein aber Argument auch war
da
ja auch,
muss ich anmerken, darf ich kurz aussprechen?
Ja.
Danke. Ihr redet alle durcheinander, dank diesem tollen Programm.
Ja, anyway, lass mich kurz aussprechen.
Nee, wir reden tatsächlich.
Auch Katzen bekommen es hin, total bescheuert abzugehen. Und das ist dann manchmal auch sehr aufreibend. Vor allen Dingen, weil Katzen ja einen Hang haben zur Zerstörung.
Ja.
So, jetzt aber, darf Max leider.
Ja, sein Argument war ja auch, ja, der schreckt ja dann auch so ein bisschen die Einbrecher ab. Also man muss dazu sagen, es ist eher so eine kleine Töle, aber die kläfft schon immerhin. Und so als potenzieller Einbrecher weißt du erstmal nicht, okay, da kläfft jetzt ein Hund. Ich weiß aber nicht, was es für ein Hund ist, ne? Also
ich sag mal so, ein erfahrener Einbrecher wird auch an dem Bellgeräusch erkennen können, welches Format von Hund das ist. Das kann ja sogar ich und ich bin kein professioneller Einbrecher.
Ich glaube, ich möchte von dem kleinen Hund auch nicht unbedingt gebissen werden.
Davon mal abgesehen geht es, glaube ich, eher darum, Alarmfunktion. Sobald irgendwas extrem kläfft, werden Leute aufmerksam, vor allem die Nachbarn, genau, die schon wieder angenervt sind und die rufen dann die Bullen, weil der scheiß Köter schon wieder bellt.
Richtig.
Das kenne ich ja von meinen Nachbarn, wo ich mich mal beschwert habe. Aber gut. Ja, ich fand ihren Satz dann auch so gut, weil Opa Mike meinte ja auch so, ja, hier komm, wenn gar nicht geht, dann kommt er halt mit zu mir und Kaylee kann ihn besuchen, wann auch immer sie will. Und Mutter meint auch dann einfach, ja, nee, bleibt hier, passt schon. Oder auch der Satz, der schreckt bestimmt sehr viele Einbrecher ab. Sehr sarkastisch. Aber ja, nu, wie gesagt, ich sehe das so wie Mike, das ist halt eher so die Alarmfunktion. Und nebenbei bekommt Mike auch einen Telefoncall, den Telefonjoker, der ihn anruft, um zu fragen, was er denn als nächstes machen könnte.
Genau, ein sehr einseitiges Gespräch.
Und er schweigt ja so ein bisschen aus, was ist es? Er sagt nur, ja, geht um Job.
Hm. Ja, man hört nur so, ja, okay, ja.
Der Klassiker, ich finde solche Gespräche in Filmen immer super toll, ja. Die sind so mega informativ. Aber
ja, vor allem als Belauschender, kannst du nicht viel erfahren, außer ja, okay.
Ja, dazu möchte ich noch kurz anmerken, da gibt es einiges in dieser Folge, wo ich dann beim ersten Gucken im Original da saß an mir und dachte so, ihr Schweine, ständig so, mach mal die Tür zu oder mach mal dieses und mach mal das und du kriegst von irgendwelchen Gesprächen immer nichts mit. Das ist so wie in diesen ganzen Filmen mit irgendwelchen Monstern oder Aliens oder so, wo du nie irgendwas zu sehen kriegst. Ganz schlimm fand ich da diesen Film mit dem hier Olle Mad Max Typen, diesen Alien Film, wo seine Tochter immer überall Wassergläser hinstellt. Wie hießen der noch?
Kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Na egal, der ist scheiße. Aber den habe ich mir irgendwann mal angeguckt, weil ich dachte, der könnte gut werden. Weil der Schauspieler an sich ist ja eigentlich gut. Ne? Aber ja, du kriegst halt wieder von dem Alien nichts zu sehen. Das ist so voll frustrierend. Aber egal. Nächste Szene. Wir müssen ja auch mal ein bisschen zu Potte kommen. Wir sind mal wieder in dem Gerichtssaal, den wir aus Folge 1, Szene 2 kennen. Der Richter ist aber ein anderer, glaube ich. Und die Tipse ist aber die gleiche. Also die Stenotopistin, die hat wieder ihren Big Gulp Rieseneimer mit Zuckerwasserzeug vor sich stehen. Das fand ich sehr bizarr irgendwie. Und ja, vor ihm stehen Jimmy und wie hieß der andere noch mit der Kevin Spacey Stimme? Ich hab's schon wieder vergessen.
Mr. Schweikart. Schweikart, genau.
Nicht Schweighöfer, sondern Schweikart.
Ja, genau. Ich also irgendwie, genau, da wollte ich gerade hin. Ja, aber ich hatte irgendwie im Kopf, nee, das war's nicht.
Nee, der Schweighöfer spielt Arschloch in der Nanny. Und so.
Richtig.
Und es geht um welche Situation, Flo?
Naja, sie befinden sich im Gericht und erörtern jetzt gegenseitig ihren Standpunkt. Mehr oder weniger, also man kann schon sagen, dass Saul gleich auf ist mit ihm und sogar, naja, das will ich jetzt noch nicht drüber hinwegnehmen, aber die Argumentation ist dann irgendwie...
Vielleicht sollten wir erstmal erklären, dass es hier um eine, ich glaube im Deutschen heißt das dann Unterlassungsklage geht. Weil genau. Der Schweikart möchte Jimmy verbieten, das Domizil der alten Herren, wo sie untergebracht sind und Damen natürlich auch, zu betreten. Und das ist natürlich Streitpunkt. Und jetzt darfst du weitermachen.
Genau. Dann sagt halt irgendwie der gegnerische Anwalt, ja, also er belästigt ja praktisch die Bewohner, also auch die, die halt nicht Klienten sind und so weiter. Und sagt er so, nee, das ist nicht und keine Ahnung. Und dann sagt der andere wieder, ja, aber die sind ja auch so, der muss ja nicht unbedingt reingehen. Es gibt ja auch sowas wie, die können ja auch mal rausgehen. Und dann sagt er, nee, die sind aber alt und gebrechlich. Und dann sagt er wieder, aber wir können es ja auch anrufen und so. Es geht dann hin und her, so Anwaltsprech. Argumentation, Gegenargumentation und gipfelt dann eigentlich darin, dass der Richter erstmal sagt, so halt hier erstmal, ne, chillt mal.
Nur einer sprechen, ja.
Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, was hat er denn eigentlich dann am Ende gesagt? Also auf jeden Fall hat Jimmy, glaube ich, nicht das unterlassen müssen.
Nee, und ich fand auch den ein oder anderen Satz sehr schön, vor allen Dingen von Jimmy, der meinte, ja, wie hat er gesagt, er möchte mir verbieten, meine Klienten zu besuchen und selbst hier im tiefsten Knast unter dem Gerichtsgebäude, der hinterletzte Assi, der hier einsitzt, der hat Erlaubnis, seinen Anwalt zu sprechen in diesem Gebäude. Und da kann man mir nicht verbieten, meine Klienten in dieser ollen Butze zu besuchen. Das fand ich auch sehr
nice. Vor allem seine Klienten, wie war das, den Satz, ich bin gestürzt, ich kann nicht laufen, höre ich immer am meisten. Und argumentiert halt so, ja, wo soll ich denn meine Klienten sonst aufsuchen?
Ja. Und der Richter meint ja auch zum Schweikart so, ja, auf welcher Basis möchten sie ihm denn das verbieten? Und ja, da redet er sich dann ja auch um Kopf und Kragen, der gute Schweikart. Ihm gehen dann am Schluss auch die Argumente aus. Schlussendlich fällt der Richter halt die logische, konsequente Entscheidung, dass das alles Bullshit ist. Und da kommen wir dann gleich auch in einer Szene mit Chuck nochmal drauf zurück. Ja, und damit hat Jimmy quasi dieses erste Verhandlungsding gewonnen. Und ist dann geht danach auch gleich zu Chuck.
Mhm. Er ist halt dann so richtig euphorisch, kommt rein, sucht ihn. Ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, immer wenn er reinkommt und ihn sucht, denke ich mir so, irgendwann liegt er in der Ecke, so, weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, weil es einfach so ewig dauert, bis man ihn dann sieht und er sich auch nicht bewegt und so. Ich so, ey, der ist doch wieder was und dann, nee, doch nicht.
Ja, ja, genau.
Und er dann halt so mega happy, obwohl, doch kann ja auch der Max Snyder weiter erzählen.
Ja, ja, wie du es schon gesagt hast, so, manchmal sind das so Szenen, wo man so denkt, so, ist jetzt schon wieder irgendwas. Also ganz auch auf so Szenen oder Einstellungen bei Breaking Bad oder Better Call Saul oder anderen Serien generell so, wo du denkst so, das könnte jetzt so eine typische Einstellung sein, wo jetzt noch irgendwas zu sehen ist oder passiert und dann kommt aber nichts.
Außer hier stellen wir ja relativ schnell optisch fest, dass da sehr viel Kartonmaterial mit einem großen Logo der Gegenpartei rumtürmen. Mhm. Und ja, Jimmy meint dann so, was ist das nur wieder für ein Blödsinn? Und Chuck meint, ja nu, das ist halt der Papierkram, den die uns hier reinschaufeln. Und er erzählt ihm ja noch ganz euphorisch, ja, hier, dem Schweikart habe ich jetzt mal ordentlich in den Arsch getreten, nichts mit Unterlassungsklage, bla bla blubber. Und dann meinte er, ja, hier, Papierkram ist doch alles gar kein Problem. Wie machen wir das jetzt? Das Wichtigste zuerst oder erstmal den einfachen Kram, damit er vom Tisch ist. Komm, hier, hauen wir doch mal ordentlich rein. Ist ja nur Papierkram. Du zeigst auf eine Schachtel, sagst mir, was ich tun soll. Und Chuck meint so, Jimmy, wir müssen mal reden. Und er führt Jimmy dann halt irgendwie zu der Entscheidung, dass er der Meinung ist, sie sollten den Fall an die große Kanzlei übergeben. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dieser Papierberg erstmal der Anfang vom Übel ist, also richtig, die Spitze des Eisberges.
Also die,
und
die Gegenpartei macht halt das, was sie da in Rauch machen würde. So, aha, nenne zwei Leute, die scheißen jetzt erstmal ordentlich mit Bürokratie zu und mit Papierkram.
Ja.
Das dauert dann also ein paar Jahre.
Bis sie in Papierkram untergehen.
Genau.
Also im Original hat er gesagt, until we drown in paperwork.
Ja, genau.
Deutsche Version habe ich zwar einmal geguckt, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut. Ist aber auch Wurst. Und ja, Jimmy gefällt die Idee natürlich so ganz und gar nicht. Und Chuck schafft es aber, ihn dann so weit zu belabern, bis er den Satz fallen lässt, den du zur Begrüßung nanntest.
Genau.
Ja. Also von
den
daher.
Den hat dann auch der Netflix-Account getwittert und
ja, den habe ich auch retweetet.
Ich habe dann auch so, was hat er denn das gesagt? Und habe dann genau, ich habe die Folge gestern früh vor der Arbeit angefangen zu gucken, musste dann leider los und habe dann, als ich nach Hause gekommen bin, die dann nochmal komplett geguckt und da wusste ich dann wieder, an welcher Stelle der Satz war.
Ja. Im Original finde ich es fast sogar noch amüsanter, weil er sagt halt einfach so, Hail Satan, I submit to the dark side.
Das klingt natürlich, ja, also, ja, ich...
Also die Übersetzung ist natürlich nicht falsch.
Ja.
Aber im Original hat sie halt mehr Pep.
Ja.
Und dazu möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz was sagen, weil wie gesagt, ich habe sie jetzt in Englisch und Deutsch gesehen. Die letzte Folge habe ich mir teilweise in Französisch angeguckt.
Warum?
Was mir du bist nicht noch weitergeholfen hat.
Ist egal.
Was?
Mach weiter. Nee, Florian hat gerade Hallo.
Also, ja. Habt ihr schon mal versucht, auf Französisch zu gucken?
Nee, warum denn?
Nee.
Ja, weil es geht.
Nee.
Ich hab's gemacht.
Verstehe ja gar nicht.
Ich hab's halt einfach nur getestet. Bei der letzten Folge habe ich es halt beim ersten Angucken Englisch, zweites Angucken partiell Deutsch. Und irgendwann dachte ich mir, da ist noch Französisch. Da mache ich das doch mal an.
Und? Also nur ein Sprecher oder was?
Nee, absolut fast schon hohes Niveau an Synchro. Ich meine, die Stimmen passen teilweise irgendwie meines Erachtens nicht so. Wobei die Stimme von Chuck und Jimmy eigentlich ganz passabel waren. Aber ich habe es mir halt echt nur 2 Minuten angetan, weil ich kein Wort verstanden habe. Ich habe nur darauf geachtet, wie lippensynchron das ist, weil das ist ja bei Französisch immer ein großes Problem. Es war, glaube ich, okay. Also es hätte schlimmer sein können.
Hm.
Aber nun, Englisch ist halt immer noch die beste Variante, vor allen Dingen. Und da komme ich aber auch erst später drauf, besser. Ja, doch. Nee, mache ich später. Ja, und schlussendlich sagt Jimmy ja, gut, okay, ich rufe hier Kim an und mache einen Termin aus. Und dann wird es ja spät in der Nacht. Und dann...
Genau, das, die Szene habe ich auch beim zweiten Mal gucken nicht so richtig gerafft. Erst später sozusagen.
Was?
Also dieses, dass dieser Kontaktaufnahme zur Übernahme des Falls erst jetzt in der Szene stattfindet, zu der wir jetzt kommen.
Ja,
dass das quasi also, so, dass das Jimmy noch so in diesem so, ja, okay, dann von mir aus und ja, wir sehen dann, wie Chuck rausgeht und mit einem Backofen-Handschuh zum Briefkasten geht, das Telefon öffnet, erst mit der Spitzenseite des Bleistiftes das aufklappt, dann umdreht, einschaltet, wählt und dann unter ja, leichten Schmerzen zum Hörer greift sozusagen, also das Telefon.
Hattest du die Space Decker auch erwähnt?
Nee, ja genau, die hat er natürlich auch wieder dabei. Standardausrüstung.
Ja. Genau. Und da ist dann halt auch wieder diese von mir vorhin schon nervig befindliche Situation. Es geht jemand ran, er sagt Hallo, er sagt noch, nein, ich bin's und dann ist Cut.
Ich sag,
was soll das?
Aber das,
die nächste Szene.
Da kommen wir dann später zu, warum das so ist.
Ja, ja. Da kommen wir am Schluss drauf.
Ja, und genau deswegen hatte ich die nicht so richtig verorten können, bis dann eben später.
Ja. Nächste Szene.
Daraufhin folgt eine Szene,
die grandios
einfach grandios ist und die ich so abgefeiert habe.
Dann darfst du sie erzählen.
Oh, das ist sehr schön. Man sieht Mike rumstehen, und zwar
im Parkhaus.
Parkhaus,
grandios, ja.
Und dann sieht man auch, dass er im Hintergrund, dass da so ein Lunchpaket steht. Ne? Ich mir so, okay.
So eine typische braune amerikanische Tüte, die wir auch kennen aus Breaking Bad, wo Walter immer seine Brote mit abgeschnittener Kruste reingetan hat.
Genau, das dachte ich mir auch so. Er geht zur Arbeit und nimmt auch sein Lunchpaket mit. So. Und dann kommt halt auf einmal so ein übelst riesiger, dicker Brocken von Typ. Einfach so ein 2 Meter Fleischkloss.
Quadratisch also praktisch gut.
So ein Riesenkerl und stellt sich dann so neben ihn. Und erstmal dieser Größenunterschied und Figurunterschied ist einfach schon total witzig. Und die gucken sich dann so an und dann so, na, auch hier so ungefähr, ne?
Genau.
Sollen und wir dann hier kommt warten? Ja irgendwie noch der dritte. Das ist
Stopp. So, bevor wir zum dritten kommen, möchte ich nämlich noch ganz kurz was anmerken.
Ja.
Er kommt da ja so rein und man so, du wartest dann auch hier auf Typ und so. Und wie Mike halt so ist, sehr wortkarg. Und der Typ steht so neben ihm. Und die Kamera ist ja am Anfang so relativ frontal, wo man dann auch das AT&T-Logo hinten im Hintergrund sieht. Und schwenkt dann ja nach rechts und dann nach oben. Und dann siehst du halt so diese typische Herr-der-Ringe-Einstellung, wenn Gandalf im Spiel ist. Also von oben über Gandalfs Schulter so runter auf die Hobbits. Ich habe mich so erinnert gefühlt an eine solche Szene. Und Mike guckt dann halt so von schräg nach oben so, was ist denn das?
Ist das Parkhaus? Das Parkhaus aus der 5. Staffel?
Nein. Könnte sein.
Nein, ist es nicht.
Also auf jeden Fall, war es auf jeden Fall eine Anspielung, weil die Szenerie war sehr ähnlich. Obwohl, es kann natürlich sein, dass es
dasselbe ist, aber ich glaube es nicht, weil das Krankenhaus fehlt.
Wo wäre denn das Krankenhaus?
Das Krankenhaus wäre nach links raus. Und nachher sehen wir ja noch so eine Einstellung.
Na, dann ist es noch nicht da.
Ja, komm, so ein Krankenhaus, das, was da stand, das haben sie ja nicht in 5 Jahren gebaut. Das war ja schon ziemlich alt. Ja. Außerdem war das andere Krankenhaus, die Ebenen etwas flacher. Diese ist ja relativ hoch.
Ja, auf jeden Fall war es also, dann mindestens eine Anspielung auf diese Szenerie.
Möglicherweise. Mhm. Wobei so, und
dann kommt Mr. Spargeltarzer.
Der Oberspacko.
Der Oberspacko.
Genau. Steht dann
die Konversation
da
fand ich auch so herrlich.
Ja, genau. Also erstmal, man merkt schon, der nimmt den nicht ernst. Also er nimmt Mike nicht ernst, weil er alt ist und kleiner als die anderen beiden. Also er und der Megafette.
Ja, weil der andere Typ ist ja gefühlt ungefähr fast gleich groß wie Fleischberg, aber halt schlanker.
Genau.
Ja, also drahtig fast schon.
Man sieht auch in den Kameraeinstellungen so, es wird halt immer von oben herab, natürlich auch von der Position her, ist halt so von den Augen runtergefilmt auf Mike, so was das auch nochmal verdeutlicht. Und dann fängt halt dieses Gelaber an von dem dünnen Typen. Er sagt, na, was hast du so für eine Knarre dabei? Ne? Irgendwie so. Und dann sagt Mike, keine.
Also, das ist falsch. Dabei. Da muss ich intervenieren. Er beginnt das Gespräch mit folgenden Worten.
Ach so, stimmt. Er fragt, was ist
trägst
da in der Tüte?
Du so bei dir?
Ach so.
Glaube ich, also übersetzt kann ich mir vorstellen, dass der das so formuliert
hat. Ja, irgendwie so, ja.
Und Mike, ja, ganz trocken nur so, Pimento. Also, hä, wie, hä? Ja, Pimento, Sandwich. Stimmt. Kennst du? Ist so das Gold der Süden, so ein Blödsinn. Und andere Kasper will halt einfach nur auf die Knarren hinaus und Mike versucht einfach nur durch die Blume zu sagen, Knarre bräuch ich nicht, du Spacko.
Genau, er fragt nach seiner, und welche, was für eine Waffe hast du dabei? Und er erzählt halt weiter von seinem Pimento-Sandwich.
Ja, und das liegt wiederum an der Übersetzung. Weil ich habe ja beides gesehen. Und im Original ist es halt sehr simpel formuliert. Ne? Er erwähnt überhaupt nicht das Wort Knarre, Wummel, Waffe, Pistole. Ja. Er fragt die ganze Zeit, was trägst du bei dir?
So, what you wearing? Ja.
What you carrying? Und daher ist das natürlich im Original wesentlich einfacher, diesen Fragen mit diesen allgemeinen, ja, Pimento, Sandwich, Kram zu beantworten.
Aber ich fand es im Deutschen lustiger, dass er, oder in der deutschen Variante lustiger, weil er halt stumpf einfach von seinem Sandwich weitererzählt.
Ja, das mag sein. Ich fand es nicht so lustig. Aber gut.
Ja, original gucken kann man immer, fertig.
Ja, und ich empfehle es auch. Das, worauf es hinausführt, finde ich dann aber umso lustiger. Und da ist es egal, in welcher Sprache das ist. Weil dann kommt ja erst noch dieser Auftraggeber. Und man denkt sich so,
na, erstmal macht er ihn ja noch an, so von wegen so, wie, du hast keine Waffe dabei? Bist du bekloppt? Beim Leibwächterjob weiß man auch, dass man eine Waffe dabei haben muss und so weiter.
Ja, von mir aus.
Ja, wolltest nur erwähnen.
Das ist okay.
Gehört ja
zu. Der Vollständigkeit halber.
Genau.
Und dann kommt ja Mr. Auftraggeber. Und man hat sich ja im Vorfeld die ganze Zeit überlegt, was ist das für ein Job? Und dann erzählen ja vom Leibwächterjob. Und dann denkst du dir so, was für eine krasse Sau kommt da jetzt? Und dann steigt dieser Typ aus, wo du denkst so, oh my fucking God, really? Der? So ein kleiner, untersetzter Bürospacko mit Brille.
Ja, also
den
noch
du halt
so
irgendwie als Außenseiter siehst.
Doch so eine schüchternere Variante als Gail Bettiker. Der
Ich meine, Gail war ja in seiner Art schon fast cool.
Ja, der ja immerhin noch so ein bisschen größeres Selbstvertrauen hatte und vom Auftreten her und so, ne? Nicht ganz so schüchtern rüberkommt wie unser Freund hier jetzt.
Ja, vor allen Dingen hatte er auf seine Art und Weise ja auch Stil. Der Typ ist halt absolut nur stillos. Er hat halt so Schweinegesicht mit Brille, fast Glatze und noch so ein paar Strubbelhaare und diese klassische Fastrentnerhose und dieses eklige Shirt.
Hast du die deutsche Stimme erkannt?
Habe ich nicht drauf geachtet.
Wenn ich mich nicht völlig irre, war das.
Ach so, doch, ich weiß es. Die Stimme von Sheldon aus TBWT. Also
genau.
Es ist der Leonardo DiCaprio-Sprecher und das ist, da wusste ich auch mal den Namen, der Typ ist cool.
Ja.
Ernsthaft? Leonard?
Ja. Aber man hört es nicht so sehr raus bei der Figur aus Star Wars Rebels, wo ich das auch schon mal genannt hatte, der übrigens tatsächlich des Öfteren jetzt vorkam. Da hat man das eher gehört, weil er ein bisschen höher gesprochen hat. Hier nicht so. Also man hört das dann schon noch eine Weile, aber nicht so deutlich.
Ich finde, der kann das super. Ich war sowieso immer noch total geflasht, als ich erfahren habe, dass derselbe Typ, der Leonardo DiCaprio spricht, der Sheldon Cooper spricht. Und das war einfach nur mega geil. Und ich liebe diese Stimme, weil sie einfach nur geil ist und sie passt zu Leonardo DiCaprio so gut. Ja, ich weiß. Ich muss aufpassen. Ist nicht witzig. Ja, ich mag diesen Typen einfach.
Ich habe halt TBBT seit Jahrhunderten nicht mehr auf Deutsch geguckt.
Ja.
Daher ist es mir auch nie aufgefallen wahrscheinlich. Also bei Stimmen, die ich öfters auf Deutsch gehört habe, so wie der Typ, der Schweikert, der mit der Kevin Spacey-Stimme aufwartet, da ist mir das ja, er hat einen Satz gesagt, ich so, der Spacey. Gut, zurück zum Thema. Der steht halt da so verloren in der Weltgegend rum und meint so, ja, hier Auftrag, 3 Leute, jeder 500 Bucks, alles klar, Leibwächterjob, bla bla bla. Und dann fängt ja hier Mr. Self-Confident an, Mike wieder anzumachen und meint so, ja, hier, merkst du, brauchst Waffe, bla, was machst du dann? Und Mike ja nur ganz trocken, ja, wenn ich eine Waffe brauche, dann nehme ich einfach deine.
Der vorher sagte zum Auftraggeber so, ja hier, pass auf, gib uns jeweils beide 600 und schick Opa nach Hause. Gibt ihm, also das nicht direkt Opa, sondern irgendwie noch so ein, verpasst ihm noch so einen schönen Namen.
Dem Veteranen, glaube ich, hat er gesagt, ne?
Ja, ich weiß, Deutsch, weiß gar nicht, was war denn das? War nicht Veteran oder so. Auf jeden Fall sagt er, ja, hier, schick Opa nach Hause, der hat nämlich keine Waffe dabei.
Tja, und dann geht's ja auch los. Das fand ich so grandios, wie Mike das spielt.
Ja.
Weil es geht halt los, der Typ so bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, schon so, ja, Mike, andere hatte einfach nur, ja, wenn ich eine Waffe brauche, nehme ich dir einfach deine weg. Und Typ fühlt sich natürlich sofort angegriffen und so, ja, das will ich sehen. Und hier, komm, ich mach's dir leicht und hält ihm so die Waffe vor die Nase. Und sagt man, nee, das ist mir zu einfach. Dann hält er ihm ja die Knarre richtig ins Gesicht. Und 0,4 Sekunden später fliegt nur noch die, ja, Dingens, hier Patrone aus der Kammer und das Magazin ist schon am Boden und der Typ guckt nur noch blöd.
Genau, zerlegt ihm erstmal die Waffe.
So, ja, hier, pass auf, und rennt auf ihn los und kriegt sofort einen an den Hals und fällt um wie so ein Baum. Super Szene, ich habe mich fast weggeschmissen vor ihm.
Ja.
Und es dann filzt er ihn ja durch.
Ja, es war einfach wieder so ein wunderschönes, eine wunderschöne Szene passend zu dem, oh, es sind wieder alles so schlechte Leute. Es ist so.
Vor allem alleine nur mit dieser Waffe-Zerlegungs-Aktion kannst du ja schon mächtig Eindruck schinden. Musst du schon auch erstmal drauf haben.
Ja, vor allem war das halt wie in dieser einen Szene, wo er damals Jimmy auf den Boden geschickt hat. Ja, so ratzfatz, ja. Zack, Pong.
Zack.
Eine Sekunde, höchstens.
Ja? So viel zu
und,
Opa.
Ja. So diese Geschmeidigkeit einer Katze. Na? Und ja, dann filzt er ihn ja und nimmt ihm alle seine Knarren weg und macht noch so ein paar Sprüche dazu. Und dann guckt er den Fleischberg an und meint so, welche willst du haben? Und er guckt ihn nur noch an und geht.
Genau, und richtig so stapf, 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 großen Schritten. Ja. Das war meine Lieblingsszene in dem Part. Wirklich so wortlos, so, okay, ich gehe dann mal. Tschüss.
Ja, und dann entsorgt er noch die ganze Waffengeschichte in den Mülleimer da hinten, in seinen Sandwichbeutel und sagt zum Auftraggeber, komm, dann lass uns mal gehen. Und wir machen das dann so, ich kriege die kompletten 1500 und dann ist gut.
Genau.
Und dann das, was ich aber eigentlich noch am schönsten fand, war irgendwie, ich glaube, der Auftraggeber hat so einen besorgten Blick rübergeworfen zu dem Typen am Boden und sagt Mike so, ach, dem geht's bald wieder gut. Da habe ich mir so gedacht, ich glaube nicht so schnell. Also es dauert ein bisschen, glaube ich. So ein Schlag gegen Kehlkopf, viel Spaß. Also
ja, kommt ungünstig, habe ich auch schon gehabt. Aber es geht. Also es tut halt nur erstmal höllisch weh.
Und bis der überhaupt gerafft hat, was passiert ist.
Ja, davon mal abgesehen.
Du warst ja am Boden und erstmal so, ey, WTF, WTF, WTF. Also ich glaube, Mike hat einfach noch so diesen Rentnerbonus noch obendrauf, dass die Leute ihn einfach nur unterschätzen. Und das ist halt so das Problem bei denen dann im Endeffekt.
Ja, das ist ja grundlegend ein Problem. Wenn du einen Gegner unterschätzt, dann hast du halt ein Problem.
Mhm.
Ja, das gilt für alles im Leben. Deswegen immer Obacht. Schön aufpasse. Und wir kommen mal zu einer weiteren nächsten Szene. Und zwar zurück zu Jimmy und Chuck, der ihn ja prepared für das Meeting. Und hey, clever wie Jimmy ist, hat er ja die Space-Decke in das Futter eingenäht von seinem Anzug, damit Chuck sich besser fühlt, wenn er draußen ist.
Was er aber erst später erwähnt.
Was?
Hallo?
Was ist mit später?
Was Hallo? Er aber erst später erwähnt, dass er diese Jacke da, dass er die Rettungs...
Nee.
Doch. Das hat man doch ganz am Anfang
kurz
gesehen.
Kurz nach der Tür, aus der Tür raus, einmal die Jacke auf, zack, du siehst die Knisterfolie, Jacke nee. Zu, sie fahren los. Doch.
Habe ich nicht, keine Ahnung. Nee,
hast
darauf
du nicht aufgepasst?
Nee.
Ich habe es an der Szene gesehen, wo er ihm hinten die Jacke nochmal glatt streicht und dann hebt er ja, weißt schon, so Jackets haben ja hinten
das
noch so
das habe ich schon wieder verdrängt, keine Ahnung.
Und da hebt er das einmal kurz hoch und prüft es nochmal. Und dann meinte er auch zu Chuck, hier ist doch gut eingearbeitet, merk keine Sau.
Und dann knistert es auch noch die ganze Zeit.
Aha. Ja, wo sie das Gebäude verlassen, da knister bei jedem Schritt.
Habe ich total verdrängt.
Ja.
Aber also Aufmerksamkeitsspanne nach einem 8-Stunden-Arbeitstag, ne?
Ja, komm, ich habe auch, ich hatte sogar noch länger. Ich war früher noch im Kino in Fast and Furious 7. Also ich habe nur 4 Stunden geschlafen, also keine Ausreden.
Ja, selber schuld. Nö, ach, ich mit meinen keine Ahnung. Ach,
Kinder.
Ich habe ja auch nichts verpasst. So, ja, weiter.
So, wir, ich glaube, diese ganze zurück. Fahrtszene kann man ja einigermaßen überspringen. Da
wird ja, halt ich möchte nämlich gleich zu Hamlin und McGill.
Ganz wichtig noch, Jimmy stellt fest, scheiße, Telefon leer. Ja. Und nimmt das noch irgendwie an sich und Chuck sagt noch, pack mal bitte in den Koffer rum. Ja, okay. Und
Und erwähnt dann ja auch noch Chuck gegenüber, verdammte Axt, Akku leer, ich glaube, ich habe es angelassen.
Genau, das habe ich gerade gesagt.
Nee, das hattest du anders formuliert.
Doch, ich habe gesagt, Kacke, Akku leer, hat er festgestellt.
Hat er festgestellt, aber du hast nicht erwähnt, dass er es Chuck ausspricht. Ach.
Ja, ist
wichtig.
Ja egal.
Wichtig, kommen wir später zu. Das ist wichtig. Ja. Und wir kommen in das
Foyer. Hamlin und Gremlin.
Hamlin und Gremlin und McGill, genau.
Da lacht der Snyder wieder, ne?
Das war wieder keine Kunst.
Die billigsten Gags.
Ja, das fasst es aber so. Das fasst es so gut zusammen. Hamlin und Gremlin. Jetzt darf sich jeder ausmalen, wer der Gremlin ist.
Das fällt auch so schwer.
Ja.
Ich wette, das ist der mit der Stoffkrawatte. Aber gut.
Der war gut.
Ja. Pass auf. Geht ja los. Sehr, sehr geschäftig. Ah nee, gar nicht wahr. Ich finde den Schnitt so gut. Zwischen Chuck sagt zu Jimmy, ey, pack das Scheißding in den Kofferraum. Der geht nach hinten, macht den Kofferraum auf. Und dann siehst du so einen schönen Schnitt, eine Kiste mit Mobile Phones, die so mit durch die Gegend getragen wird, mit aufgeschraubter GoPro wahrscheinlich wieder gefilmt. Auch wieder sehr Breaking Bad stylisch, der Shot. Und dann stellt man ja erst fest, wir laufen hier durchs Foyer von Hamlin und Gremlin und jeder wirft sein Telefon da rein und Olle, hier, wie heißt er noch? Woodrow? Nein, wie heißt er?
Howard.
Howard, genau, nicht Woodrow. Macht noch einen letzten Call und ja, Achtung, in einer Minute sind sie da, bla bla. Und dann wird alles ausgemacht. Der eine Typ schaltet den Stromkasten ab, ganzes Gebäude ohne Strom und so. Wo ich mir auch sagte, das wird ein sehr produktiver Tag.
Auf jeden Fall das Licht aus. Ob er den Strom abstellt, sieht man da nicht. Aber auf jeden Fall macht er Licht aus überall. So wie es scheint.
Und die Olle am Counter muss ja auch die ganzen Rechner runterfahren oder ausmachen zumindest.
Ja, sie hat zumindest die Monitore ausgemacht, ja. Wird auch schön verdeutlicht in der Szene, dass man so ein Surren hört, was auch aufhört, nachdem sie die Monitore ausgemacht hat.
Ja. Sehr schön. Und dann kommen Jimmy und Chuck rein und die Hölle applaudiert und feiert das Welcoming Back von Olle Chuck. Und dann geht's ja auch sofort los. Howard belabert, macht und tut und führt ihn hoch. Und schlussendlich bleibt Jimmy da wie so ein begossener Pudel wieder allein zurückgelassen, was auch wieder sehr deutlich vermittelt, wie er dort in dem Hause gesehen wird, nämlich gar nicht.
Ja, genau. Ja. Das ist mir dann beim zweiten Mal gucken aufgefallen, wie arschig er behandelt wird.
Ja, fand ich auch ziemlich dreist irgendwie. Und wir schwenken direkt in das schöne Büro mit dem schönen Tisch. Komischerweise sind die Lichtinstallationen gar nicht mehr auf dem Tisch.
Vielleicht ein anderer Tisch.
Mir ist gerade was aufgefallen von der Lichtsetzung her. Also ich finde, dass man an einer Stelle jetzt bei dem Gremlin-Typi, so nenne ich ihn jetzt mal, dass da halt ein Licht so auf sein Gesicht natürlich gemacht wurde, weil der Rest wesentlich lichttechnisch mehr abfällt und er halt so leicht erhellt ist. Das sieht man so, sehe ich jetzt so gerade irgendwie aus lichtsetztechnischer Sicht. Aber ist ja nicht falsch, also ist ja kein Fehler, aber ist mir auch klar, dass das machen muss.
Ja, man muss natürlich immer bedenken, ne? Und das kommt ja auch fotografisch immer wieder zur Geltung. Der Mensch als solches, beziehungsweise die Augen des Menschen, sind ja darauf geeicht, in Bildern, ob in bewegten oder in stillen Bildern, dahin zu wandern, als erstes, wo es Licht ist, also wo es am hellsten ist und wo es am schärfsten und am kontrastreichsten ist. Das ist ja dann auch immer ein gutes Stilmittel, um den Menschen optisch zu führen. Ja? Wobei ich auch sagen muss, in dieser Gesprächsszenerie finde ich es dezent übertrieben. Also der Shot, wo die Kamera über Jimmys Schulter guckt, da hat Howard doch ein sehr, sehr hartes Licht im Gesicht. Ja, das merkt man daran, Schatten, dass der Opa, der hinter ihm sitzt mit der Brille und der Glatze, einen sehr harten Schlagschatten im Gesicht hat von dem Stuhl von Howard. Mhm. Aber gut, ja, muss man halt machen, damit man den Fokus lenkt. Ja. Wer möchte das Gespräch mal aufdröseln? Flo vielleicht?
Ja, ich möchte zumindest versuchen. Also ich werde es jetzt nicht so übermega detailliert hinbekommen, wie du es wahrscheinlich machen würdest. Aber ich denke, das ist auch nicht wirklich nötig. Es geht halt einfach jetzt darum, also die Hamlin-Anwälte, die haben ja jetzt diesen Fall von ihnen da hingetragen bekommen. Und er, also Mr. Gremlin, gleich erstmal am Organisieren. Ja, wir machen das jetzt ganz groß. Also wir machen ein Team, das geht zu jedem einzelnen
Kunden. Erstmal solltest du erwähnen, dass er sich mega freut wie so ein kleines Kind. Ja, voll geil. Und also ich mache das ja schon lange, aber ich war mir noch nie so sicher wie bei diesem Fall. Das Ding gewinnen wir.
Das ist eine schöne Ergänzung, ja.
Das zu Anfang.
Wie gesagt, und dann ist er halt so enthusiastisch und sagt, so, wir machen jetzt hier ein paar Leute, die schicken wir in die anderen Staaten da, um da die Klienten sozusagen abzugreifen und da noch vor Ort vorzugehen und so weiter, und teilt halt schon alles ein, und man sieht, okay, der Junge, der will jetzt ordentlich ranklotzen und so die Power seiner Agency, wie ich das nennen möchte, voll ausnutzen. Und dann geht's um die Verhandlungen, also sagen sie, so, Jimmy, du hast uns ja das rangebracht, also das ist natürlich klar, dass wir dich da vernünftig für entlohnen, also wir werden das so machen, dass du bei Vertragsabschluss, also wenn wir das halt alles geschafft haben, kriegst du halt irgendwie 20% von der Gesamtwertsumme oder Summe irgendwie, ne? So war das ja. Und du kriegst aber, da das natürlich ein bisschen dauert, können wir dir anbieten so eine Art Beratergehalt, was auch relativ nett ist. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber
20.000.
Genau. 20.000. So. Und da an Jimmy so, ja, das ist okay, das finde ich gut. Das freut mich, ja, ja. So. Und das sieht ja auch alles wunderbar und rosig und toll aus, aber dann kommt es halt zu dem Punkt, wo Jimmy dann so ein bisschen ansprechen möchte, ja, hier das Büro neben Chuck, ne? Da würde ich denn wohl gerne arbeiten. Ich muss ja irgendwo arbeiten, ne? Und dann ist halt so, Mr. Gremlin sagt dann so, ich glaube, wir müssen da mal was besprechen. Geht mal alle raus, ne? So. Schickt erstmal alle anderen Mitarbeiter raus und sitzen sie halt zu dritt dann im Raum. Und dann versucht er halt so Jimmy zu erklären, dass das halt nicht so ist, wie er sich das gerne vorstellt. Also, dass er nicht in diesem Gebäude arbeiten wird. Also, er nur als externer Mensch, wenn überhaupt, eingedacht ist.
Ja, noch nicht mal das, weil sein Wortlaut ist ja, ja, danke Jimmy, super geiler Fall, aber wir wollen den Fall, also nur.
Was man auch noch erwähnen müsste, dass er, bevor dieses Gespräch stattfindet, alle rausschickt.
Hat er doch gesagt, der Flo. Gesagt.
Oh, dann habe ich das verdrängt. Und auch sagt, ja, ich werde hier am Twitter-Profil ändern und rumärgern. Und irgendwie, Chuck will auch anfangen und zu Hause sagt so, nee, erst wenn alle draußen sind.
Ja.
Das ist, so, das hat ein bisschen was von Stromberg, der ja auch so, immer so ähnlich drauf war. So, da müssen wir kurz mal reden und dann so Tür zu und so, ne? Und ja.
Ja. Was man aber beachten sollte, wenn man diese Szene sieht, ist das Gebaren von Chuck. Der ja auch ja offensichtlich irritiert zu sein scheint und sich ja aufbürstet und dann auch noch so versucht im Ansatz was zu sagen, von wegen Enttäuschung und bla und blub. Und dann übernimmt Jimmy ja das Gespräch und sagt so, ey, du Vollmeise, du hast mich, das passt schon, weil beruht auf Gegenseitigkeit, aber in Bezug auf den Fall und für die Klienten sollten wir das mal ad acta legen und einfach mal hier konsequent zusammenarbeiten und dafür brauche ich halt Büro und bla. Und dann kommt hier Olle Gremlin ja mit, ja, die Partner haben aber entschieden und schlussendlich wollen wir ausschließlich den Fall und nicht dich. Und was wir dir halt anbieten, ist halt, nimm die Kohle und hau ab und nimm den Deal. Und dann war es das auch. Aber dann mein Jimmy ja nur noch so, Alter, was? Also bevor ich dir den Fall überlasse, verbrenne ich lieber alle Akten, als ihn dir auszuhändigen. Du Spasti. Ja, nee, genau. Was sagt er? Du Mutterficker oder irgendwie.
Nee, er hat gesagt, und ich werd allen da draußen erzählen, was allen meinen Mandanten erzählen, was für ein Schweineficker du bist.
Genau, Schweineficker.
Und ich glaube, er hält auch kurz inne und überlegt so, war es jetzt okay? Ach, egal.
Und man muss immer wieder sein Augenmerk auf Chuck richten, der ja so dezent im Nebenan sitzt.
Ja.
Und auch immer wieder sein Augenmerk gegen die Decke richtet. Das wird später noch wichtig. Und wir wechseln nach diesem konsequenten Ende eines Gesprächs in das sehr, sehr stylische und sehr interessant ausgeleuchtete Kremlin-Büro. Finde ich auch gut. Wie auch da wieder das Filmen mit natürlichem Licht genutzt wurde. Und da kommt Kim rein und meint so, hier, Gremlin, du alter Spassi, was sollte das jetzt eigentlich? Und bla und blub. Und finde ich nicht fair und überhaupt. Und Dingens meint ja nur so, ja, die Partner haben so entschieden und aus welchem Grund geht dich erstmal gar nichts an? Und was erlaubst du dir überhaupt und überhaupt? Der ist immerhin mein Freund und er ist ein guter Anwalt und bla und blub. Und Gremlin meint ja nur noch so, hat dich dein Freund geschickt, das zu sagen? Und sie so, nein, das sage ich, weil ich es glaube. Und ich muss ehrlich gestehen, dieses erste Nein kam wenig überzeugend. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
Ja, schon, aber ich glaube, sie ist einfach nicht so der Mensch, der Sachen so.
Du meinst konfrontationsfest?
Genau, richtig.
Ja. Und da muss ich.
Ich finde aber auch. Ja?
Nee, du zuerst.
Sag du erst, weil dann habe ich nochmal was übers Licht.
Okay. Was mir nämlich da auch wieder aufgefallen ist, der Unterschied zwischen Original und deutscher Version. Im Original ist das, was er sagt, gleich. Ne, von wegen, ja, geh dich einen Scheiß an und wenn du das nächste Mal hier reinspazierst, um mir vorzuwerfen, was ich hier falsch mache oder nicht, dann behalt deinen Scheiß für dich selbst, du Bitch. So ungefähr gefühlt. Kommt wesentlich härter und wesentlich aggressiver im Original als in der deutschen Fassung.
Mhm.
Ist okay. Mir so aufgefallen.
Gut zu wissen.
Ja. Also die Szene musste mal original gucken und dann nach in Deutsch oder umgekehrt, spielt keine Rolle. Also da ist es mir massiv aufgefallen, wie viel Aggressivität in den ganzen Konversationen im Deutschen fallen gelassen wird. Im Original kommen die alle viel härter. Ups, Entschuldigung. So, jetzt kommst du mit dem Licht.
Genau, weil ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Szene, also die letzte Einstellung dieser Szene. Und ich finde, dass er einfach, also man sieht halt sie unscharf und mit Blick auf ihn durch die Tür. Und er hat ein ziemlich krasses Spitzlicht oder was auch immer Licht. Also einfach so,
was Rimlight, du meinst das Kopf Licht so von links, von uns aus gesehen.
Bitte?
Du meinst das, was ihn so von links anleuchtet. Genau.
Also ja, das ein bisschen überkrass, dafür, dass da Lamellen sind und so, also muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, fand ich jetzt ein bisschen, naja, die Lichtsituation war irgendwie komisch, so, aber egal, ja. Ich will da nicht rummäkeln, da sind Lichtleute, die sich tausendmal besser auskennen damit und es tausendmal besser machen können als ich, aber
fällt mir ja, auf. Das so. Wird halt dafür verwendet, um seine Konturen gegen den etwas dunkleren Hintergrund, der durch die Jalousie gestaltet wird, abzuheben, damit man ihn noch halbwegs erkennt in seiner Unschärfe.
Ist ja nicht falsch, aber ja,
also ich finde es gut gesetzt, muss ich sagen. Macht man bei Porträtfotografien bei Männern auch ganz gerne. So ein Rimlight setzen, so ein Akzentlicht. Mhm.
Ja, ich rede jetzt nur von der Intensität, hätte es vielleicht weniger sein.
Ja, gut.
Weiter.
Ja. So, und dann kommt abschließend dieser Szene wieder eins, wo ich auch ganz laut aussprach, obwohl ich hier alleine sitze, als ich das geguckt habe. Er so, verdammt, und ruft dann, stopp, komm mal her, mach mal Tür zu. Und sie macht die Tür zu und wir so wieder,
Cut. Und wenn die Tür rumpst noch so richtig schön, so bumm.
Ja. Und man kriegt wieder nicht mit, was da gefaselt wird.
Wir erfahren auch nicht wirklich in der Folge, was da besprochen wurde.
Dazu am Ende dann bitte erst.
Nö, also ich finde nicht, dass wir erfahren, was da zwischen den beiden besprochen wurde.
Ich werde dazu meine Meinung denken, am Ende dieses Castes.
Achso. Ich könnte auch allgemeiner was zu sagen, aber soll ich eher am Ende sagen wahrscheinlich.
Ja, ich würde das gerne nochmal am Ende kurz diskutieren.
Jetzt kommen wir zu der Szene, wo ich das erste Mal geguckt habe. Dann dachte so, schade, jetzt wird es, glaube ich, spannend, aber ich muss los.
Ja, aber du hast es dann trotzdem zu Ende geguckt und. War ja, es spannend genau. Und hast du es vermisst, es durchgucken zu können?
Nee, also.
Ja, gut, hätte ja sein können.
Der Satz ergibt keinen Sinn.
Dann war er vielleicht unvollständig dank der Technik.
Nee, der ergibt trotzdem keinen Sinn. Ich hab dich verstanden, aber das ergibt keinen Sinn.
Aber du weißt, was er meint, fertig.
Ja, Nee, das ergibt trotzdem keinen Sinn.
Mir egal.
Ja, Kinder. Also, nee, der Satz war jetzt dumm, also.
Ich gebe dir gleich dumm.
Das klang jetzt so, als hätte ich danach nie weiter gucken können. So.
Hallo.
Weiß ich nicht. So, als wäre das die letzte Szene gewesen oder so.
Nee, aber worauf ich hinaus wollte, wäre es dir lieber gewesen, hättest du es am Stück gucken können.
Ja, natürlich.
Können.
Das ist eine Frage.
Ist doch gut. Dann erzähl, was passiert, Himmel, Herrgott.
Wir sehen irgendein Farm, Industriegelände, abgelegener Ort auf jeden Fall. Sehen unseren Auftraggeber und Mike, wie sie da so stehen und er total nervös am Rumlabern und so und wie läuft denn die Übergabe und so und Mike sagt dann noch so, wenig reden wäre gut. Und er so, hatten sie bestimmt schon genug Zeit, uns das zu überlegen oder irgendwie so.
In der Tat.
Und dann kommt die andere Partei.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz was anmerken. Unser kleiner Spacko rennt ja rum und meint so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und Mike nur noch ganz trocken, ja, pass auf. Du nimmst das Geld, du zählst das Geld, wenn es vollständig ist,
ja, genau,
gibst du dem die Pillen und gut ist.
Richtig, ja.
Ja, und dann möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, was ich am Ende der letzten Folge meinte. Von wegen, die Folge wurde auch von Herrn Schnauz verbrochen und sie hieß Nacho. Und die heißt jetzt Pimento. Und ich prophezeie, dass wir jemanden wiedersehen werden aus der Folge Nacho. Und dann kommt die Gegenpartei. Und wer ist es,
lieber? Es ist passiert, aber ich hatte in dem Moment, wo beim letzten Mal, wo du es gesagt hast, hatte ich eher unseren Koch im Sinne. Unseren mexikanischen.
Ja.
Wegen Pimento und nicht den, den wir da jetzt sehen. Mir fällt immer nur der Name des Schauspielers ein, Michael Mando. seinen richtigen Namen haben wir jetzt hier auch erfahren. Dann oder jetzt später. Auf jeden Fall tritt er auf den Plan mit zwei anderen Leuten und der eine, der da auch irgendwie aussteht, ist auch auf jeden Fall von der Marke so, okay. und
ey, der, komm, ich wollte gerade ein schlechtes Wortspiel bringen.
Ja.
Irgendwie so die Computerspielspieler unter uns, die kennen ihn eigentlich auch so unter dem Namen. Was? 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 Wenn du verstehst, was ich meine.
Nee. Auf jeden
Fall. Oh, okay, das war so schlecht.
Fall, sorry. Ja, sagte der Typ so, hätten wir doch mal lieber Waffeln dabei. Oder irgendwie.
Ach, nee, am Anfang meinte er vor allen Dingen ganz wichtig, wobei so wichtig auch wieder nicht, aber interessant. Er rennt da so rum, sieht die Typen aussteigen und meint so, ich hab's gewusst, es ist ein Dreimann-Job. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Und gerät fast schon in Panik. Es war irgendwie putzig.
War es auch.
Ja.
Ich finde, die und Stimme in der deutschen Synchro hat es unterstrichen.
Das kann man doch durchaus ja so sehen. Was ich dann aber auch immer sehr cool finde, an, wie sagt das, so heißt der Schauspieler?
Michael Mando.
Michael Mando. Michael Mando und Mike. Also die können ja echt einen Steering-Contest bis ins Unerbittliche treiben, ja, glaube ich.
Und der hat auch
weil eine. Die können beide gucken. Gucken, ja, wie Weltmeister.
Und der hat auch eine Wahnsinnsausstrahlung, also.
Ja. Und einen krassen Blick.
Da
kann ich halt auch so einen krass diesen irren Blick, wie, ja, wir alle wissen.
Ja, vor allen Dingen diese Ironie in seinem Blick jedes Mal so.
Der ist Baujahr 81.
Wegen 20 Dollar.
Ja.
Ja, und wie er ihm dann die 20, achso, vielleicht sollten wir anmerken, was genau. Die 20 Dollar zu bedeuten haben. Er gibt ihm halt diese Kiste, ist es auch nicht, so ein Umschlag mit Geld. Olle Spacko rennt zum Auto wie so ein Kleinkind und steht dann da und nee, zähl. Und in dem Moment guckt Mike ja schon wieder so genervt und fragt nur, ist es vollständig?
Hm.
Also 20er fehlt, aber passt schon.
Genau,
passt. So, entweder volle Summe oder kein Deal.
Genau.
Und hier Olke, Olle Michael Dings meint ja nur so, was, wegen 20 Dollar? Ernsthaft? Willst du platzen lassen, den Deal? Und Mike nur ganz trocken, willst du das?
Ja, genau.
Und dann zieht Dings ja so Beutelgeld aus der Tasche und Nacho hält den 20er
sein,
so hin.
Sein Spitzname, ja.
Was?
Nacho ist sein Spitzname. Zu dem richtigen Namen kommen wir gleich noch.
Ja. Deswegen hieß die Folge Nacho ja wohl auch Nacho, würde ich sagen, ne? Das nur mal so am Rande.
Ja, ja, ich, egal.
Und dann kommt der olle Pillendreher, nennen wir ihn jetzt einfach mal, weil was er ihm da verkauft, sind Pillen.
Ja.
Und da finde ich auch die Übersetzung schon wieder so ein bisschen, ja, kann man machen, aber ich hätte es anders gemacht, aber was soll's. Original versiegelt oder bla. Und in dem Moment lässt er ja auch den 20er fallen und der andere kaspert dem 20er so hinterher, wo ich mir auch sagte, oh, Alter, ehrlich.
Ja, das war.
Aber das unterstreicht natürlich auch den Charakter dessen, was er da spielt.
Ja.
Also dafür habe ich schon Verständnis, aber ich fand es schon wieder so,
ich fand,
das hätte man auch weglassen können.
Aber diese Geste von, oder dieses nach dem Motto so, ja, dann hier rückt man den 20er raus oder es wird hier nichts, fand ich ganz gut, so quasi prinzipiell schon so ein Signal auszusenden, wenn dann schon richtig, ne? Hier keine halben Sachen.
Ja. Vor allen Dingen auch mit, und da denke ich wieder, ist das auch der Weitblick von Mike, weil er wahrscheinlich schon in dem Moment wusste, dass das vielleicht keine Einzelaktion ist. Und da mal gleich für klare Linien sorgen.
Genau.
Damit auch in Zukunft hier alles gechillt abläuft, weil das wissen wir ja, wenn wir Breaking Bad uns da nochmal vor Auge führen, dass Mike immer nur gewollt hat, dass alles ruhig und gesittet abgeht.
Genau, das merken sich solche Leute dann auch, weil die sagen dann, ja, hier, pass mal auf mit dem, weil also der ist da sehr genau, der hat ja letztens rumgespackt wegen $20 und so, ne?
Ja.
Ja. Der Synchronsprecher heißt übrigens auch Michael, also Michael wahrscheinlich dann in dem Fall.
Sehr wahrscheinlich.
Und ja, sie nehmen das Päckchen wortlos und gehen, steigen ein, von weg. Für dich.
Ja. Und dann meint Mike so, komm, lass uns gehen. Sie setzen sich ins Auto, der Pillendreher und
Mike.
Und er sagt so, ja gut, dann zahl mich mal aus. Und dann erklärt er ihm ja erstmal, was Kriminalität bedeutet. Wer möchte das mal ausführen?
Habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Okay, er sagt dann Flo. So ganz grob jetzt zusammengefasst. Naja, also du bist jetzt auf jeden Fall ein Krimineller. So. Es gibt halt, man muss halt immer unterscheiden, es gibt auf jeder Seite immer ein paar gute und ein paar nicht so gute. Also es gibt halt irgendwie einen Priester, der vielleicht mal nicht so korrekt drauf ist. So ist halt aber Priester. Dann gibt es aber auch halt irgendwie Kriminelle, die kriminell sind, aber trotzdem noch ziemlich fair und nett und so drauf sind. Und du musst halt dann... du hast jetzt das angefangen und du könntest damit ja jetzt noch, du kommst ja noch an weitere Pillen ran, ne? Er so, ja, ja. Und so, ja, dann kannst du das ja eigentlich auch weitermachen, nur halt, wie du das machst, musst du dann selber wissen, ob du dann der Nette bist oder der nicht so Nette, ne? Musst du halt mit dem Gewissen leben können. Kriminell sein, aber nett. Oder andersrum und so. Irgendwie so grob.
Mike meint ja auch im Wortlaut originalerweise eher so, du hast jetzt einmal Ware genommen, die dir nicht gehört, hast sie mit hohem Profit verscherbelt und damit bist du ein Krimineller. Und jetzt hast du die Wahl zu sagen, okay, es war jetzt einmal, ich nehme die Kohle, hau ab und gut ist. Oder du siehst, ob du weitermachst und dann musst du dich halt entscheiden, wie das läuft. Und in dem Moment packt ja Olle Pillendreher schon aus, so, ja, ich kann noch mehr besorgen. Mike sagt nur, ja, und der Typ wird sie kaufen. Und zwischendrin hat Pillendreher ja auch gefragt, so, woher wussten sie, dass sie keine Waffe mitnehmen müssen?
Ja.
Und ich meine, ist doch ganz klar. Der Typ macht einen Deal außerhalb seiner Gang.
Genau,
das heißt, er will nicht, dass seine Bosse das spitz kriegen. Also wird er alles dafür tun, dass es gechillt abläuft.
Genau,
also brauche ich keine Waffe.
Er erklärt ihm, er hat recherchiert und weiß auch genau, wer es zu tun, mit wem wir es da zu tun haben. Und sagt dann auch seinen Namen, Ignacio Varga. Lustiger Name irgendwie für so einen Menschen in dieser
Ignacio. Gegend. Klingt so italienisch.
Würde auf jeden Fall optisch passen. Und ja, genau, sagt dann eben das, was du schon gesagt hast, so, und man sagt so als Zuschauer so, ja, ergibt Sinn. Ist auf jeden Fall dasselbe Denken, wie Mike an den Tag legt, so.
Ja. Und dann verlassen sie diesen schönen Schauplatz und es ist des Nächtens vor dem Nails and Waxing Salon.
Schönen Kamerafahrt.
Ja, das sowieso.
Mal wieder. Aber da müssen wir nicht näher drauf eingehen.
Das ist was ich noch so ein bisschen vermisse von Breaking Bad Style her sind diese ganzen Timelapses.
Das wäre ein exaktes stilistisches
Gab's Mittel dann. Gab vielleicht noch keinen Anlass für.
Ja, nee. Müssen Sie denn das ist machen? Ja auch völlig okay. Ich sag nur, mir ist es
ja, so auf Brechstange muss man ja auch nicht. Haben. Ja, was? Man muss ja auch nicht das Ohr auf Biegen und Brechen so, oh, guck mal hier, das müssen wir auch noch machen, weil das haben wir im Breaking Bad auch gemacht.
Das habe ich ja auch gerade gesagt, dass man das ja nicht muss. Mir ist es nur aufgefallen, dass sie es nicht getan haben.
Kommt ja vielleicht noch. Wir haben ja noch eine Folge in dieser Staffel.
Das ist richtig.
Genau, in der letzten Folge sowas etablieren. Das wäre richtig genial.
Mhm. Keine Ahnung.
Wollen wir zur nächsten Szene, Nails und Waxing Salon, kommen? Mit der Hausnummer 60. Wohlgemerkt.
Die zur einen Hälfte in Rot und zur anderen Hälfte in Türkis eingetaucht ist, jedenfalls die Ladenzeile.
Das ist korrekt.
Ich kann mir so richtig vorstellen, so ein paar Lampen aufgestellt, so, da macht er jetzt eine türkise Folie drüber, so, und da machen wir über die anderen Lampen, da macht er jetzt eine rote. Nee, ist ja aber echt so. Also wir haben halt bei Licht, machen wir das auch, Folien drüber machen, fertig.
Ja, beim Fotografieren blitzen mit Farbe, genauso. Sorgt nämlich für coole Lichtstimmung.
Sieht verdammt cool aus.
Ja, weil wenn man ehrlich ist, nur dieses Neonschild wird nie die Ausleuchtung schaffen, die da uns dargeboten wird. Aber gut, lass uns nicht so fotografisch werden. Der Herr Max Snyder schläft sonst wieder ein.
Ja, muss man ja auch nicht. Also.
Ja, nur weil er davon keine Ahnung hat, lässt er uns das nicht machen. Böse.
Ja, wir wollen ja hier auch über diesen diese Folge da reden und nicht über,
Ja, aber es gehört ja zur Folge dazu, dass die super cool ausgeleuchtet wird.
Ausleuchtung, Nerdism.
Ja. Gut, wir haben es jetzt besprochen. Fertig. Szene, Kim wartet auf ihm vor dem Dingenskirchen. Hier, wie heißt's? Nagelstudio. Mhm. Und ja. Er kommt an und hat Dingens dabei. Hier, wie heißt's?
Alkohol.
Alkohol. Alkohol macht Alkohol. Und ja.
Immer noch stinksauer.
Er ist in Feierlaune, weil es ist ja eigentlich nicht so gut gelaufen, aber er meint, nee. Alkohol ist trotzdem hier die Lösung.
Ja, genau. Also, er ist in besaufen uns jetzt mal Laune. Nicht in Feierlaune, würde ich nicht sagen, aber. Ja.
Ja, in Alkohollaune dann von mir aus.
Ist auf jeden Fall noch in Rage auf jeden Fall und labert wieder vor sich hin.
In Fahrt.
Ja.
Und schleppt Kim dann in das Dings und versucht da monologartig sich auszulassen in seinem Rant, so wie ein Max Snyder sich auch gerne mal über ÖPNV-Apps auslassen kann. Ne? Und es ist die Quintessenz, worauf es hinausführt, dass Kim ihn dann harsch unterbricht und meint so, er soll doch einfach mal den Deal nehmen. Und er ist bitter enttäuscht von dem Satz und denkt sich so, what the fuck ist denn hier los? Nicht wahr?
Mhm. Richtig.
Und sagt,
ich glaube, so kann man es auch, ja.
Und dann sagt auch, wie hat er dich bezahlt oder wie hat er dich überredet, bla und so und ja.
Ich glaube, original wortlautmäßig war es so, ich hoffe, er hat dir gut gezahlt und nicht zu billig oder hat er dir einfach nur versprochen, dass er dich nie wieder in den Keller steckt?
Ja, genau, irgendwie so.
Und das war schon eine herbe Ansage, auf die wir dann später auch nochmal ganz kurz zurückkommen.
Ja. Auf jeden Fall, ja, sie redet halt auf ihn ein und ich habe dann gedacht, okay, sie erzählt ihm jetzt, ich habe mit ihm was ausgehandelt oder so, aber ja, das passiert in dem Fall dann auch nicht.
Da wurdest du leider enttäuscht.
Was? Hallo?
Bitte?
Hallo?
Ja?
Was wurde, was?
Ich sagte, da wurdest du wohl bitterlich enttäuscht.
Ja, und dachte so, okay, ja, gut, dann hat auf ihn eingeredet und wir sehen einen Schnitt und dann wieder Chuck, ne? Genau, der sich irgendwie.
Nein, stopp. Du vergisst was Wichtiges. Er marschiert dann mit einem Drink in sein riesengroßes, mit Westflügel ausgestatteten Miniaturbüro, wo er dann dazu übergeht, sein Samsung-Telefon zu laden und hat dann schon Festnetzhörer in der Hand und ist irgendwie am Hadern mit sich selbst und wird dann auf jeden Fall telefonieren. Was da dann rauskommt, kriegen wir auch erst wieder später serviert. Also auch da wieder werden wir im
Unklaren gehalten. Ja, genau.
Ja, und aber wichtige Szene, wie ich finde. Und erst dann kommen wir zu Chuckys Bude, der von oben die Treppen heruntersteigt wie eine Diva mit seinem blauen Hemd und fröhlich pfeifend runtergeht, sein Bügeleisen, sein Oldschool-Bügeleisen auf irgendein Warmmachgerät stellt, sein Klappbrett aufbaut, um bügeln zu wollen. Und in dem Moment schwenkt die Kamera so rum, dass man den Nebenraum sieht, wo Jimmy auf der Couch fläzt. Und Chuck bemerkt ihn. Und ab da wird's ja heftig.
Interessant.
Oder interessant, ja.
Also man merkt irgendwie auch am Anfang, wo ja noch nichts so offensichtlich passiert und sie sich einfach noch eher allgemein drüber unterhalten, dass da schon der Jimmy auf jeden Fall nicht der Besten in der besten Laune ist oder noch was zu sagen hat, auf jeden Fall.
Ja, ich fand in dem Moment, wo man ihn in der Totalen sieht, wo er so nach oben starrt und meint nur zu Chuck, ich habe nicht gepennt und ich habe einen Entschluss gefasst und so weiter und so fort, dass er da ziemlich angefressen ist. Und in dem Moment dachte ich mir so, wo führt das jetzt hin? Und dann setzt sich Chuck ja zu ihm und sie fangen an zu quatschen und bla und blub und dass das ja eine gute Entscheidung ist. Und Jimmy meint ja auch so, ey, ich nehme den Deal, ich gebe das alles ab. Und
ja, genau. Ja.
Und ist ja gutes Geld. Und man denkt sich, oh, alles koscher, alles brav. Und ein Wort führt zu dem anderen. Und Chuck nimmt, also am Anfang setzt er so sehr, sehr nah an Jimmy auf der Couch mit. Und er steht dann auf, nimmt Abstand. Was natürlich auch wieder aus psychologischer Sicht ein dezenter Hinweis ist. Und er setzt sich dann ja gegenüber in seinen Chefsessel und dann fängt Jimmy an mit der Aussage, ja, hier, pass auf, ich hab da einen Plan, ist super, du machst einfach einen auf, ich steig aus bei Hamlin, Gremlin und Dingenskirchen und okay, du musst ja nur so tun, als ob, weil dann kannst du die Nuklearbombe zünden und du hast ihn da, ups, Entschuldigung, voll im Griff und überhaupt und das wäre so super und wir sind ja Brüder und wir müssen zusammenstehen und wir halten zueinander und überhaupt, ta-da-da-ta. Und man sieht, wie Chucky immer ruhiger wird und sich immer weiter zurücklehnt und immer weiter zurückzieht und man denkt sich so, irgendwas stimmt nicht. Und dann guckt er ja auch so dezent zerbröselt ins Nichts. Und dann meint Jimmy so, okay, was los? Und mir ist da übrigens was aufgefallen, Chuck. Mein Telefon war tot. Und das kann nicht ich gewesen sein, weil ich habe die Angewohnheit, weil ich es immer mache, das Handy auszumachen, bevor ich es in die Kiste schmeiße, bevor ich dein Haus betrete und überhaupt. Und ich habe meinen Provider angerufen und es war ein Anruf, der nicht in meiner Checkliste drin ist und der wurde gelöscht. Und rate, wohin der Anruf ging. Der ging nämlich an hier Olle Gremlin und der Einzige, der den angerufen haben kann, das warst du. Also was soll der Scheiß? Du hast ihm erzählt, dass du mich nicht willst, bla bla bla. Und jetzt kommst du, erzähl mir, was soll das? Das bist du mir noch schuldig. Ja, und dann sagt Chuck ja, ey, Alter, du bist kein richtiger Anwalt.
Ja, und ist da auch schon, ja, kochenden Blutes.
Ja. Und dann meint Jimmy ja wieder so, hä, was, wie? Ich dachte, du wärst stolz auf mich. Bla. Und er so, nein, ich bin stolz auf dich gewesen. Damals,
ja.
Als du in der Poststation angefangen hast.
Genau.
Und da war ich stolz, weil du dich zusammengerissen hast, weil du was bewegt hast. Aber du kannst nicht erwarten, dass du hier an der Universität von Hayo Mayo Bayo
amerikanisch, amerikanisch, Samoa oder so?
Ja. Genau.
Wie auch immer, eine Online-Universität hier die Abkürzung nimmst, weil Anwalt sein heißt nicht, sich hier ein paar Slipper überziehen und dann hier die Kohle einsacken für nichts.
Ja.
Ich habe mein Leben dem der Juristerei gewidmet und habe mir den Arsch aufgerissen an der Uni und bla bla bla. Was? Und du meinst so, du kommst hierher, nimmst eine Abkürzung und sackst dann den Ruhm ein. Das kannst du knicken. Du bist kein vernünftiger Anwalt.
Das klang so ein bisschen auch, habe ich im Nachhinein überlegt, so ein bisschen wie so, ja, früher war das halt nicht so einfach. So, ja, war es wahrscheinlich auch nicht. Und bloß weil er das jetzt so gemacht hat, muss das ja nichts Schlechtes heißen. Er mag schon recht haben, aber sicherlich so der Werdegang Anwalt ist heutzutage sicherlich nicht mehr ganz so sehr kompliziert.
Sei es drum, ob jetzt, ich denke, das ist heute noch genauso anstrengend, wenn du den normalen Werdegang von, weißt schon, Highschool, Uni, bla blub, Prüfungen und tralala, ist wahrscheinlich immer noch anspruchsvoll, aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege. Aber das ist meiner Meinung nach auch nicht der Punkt. Der Punkt ist das, was Chuck dann im Anschluss noch zu ihm sagt. Meint so, ey, du warst Slippin' Jimmy, du bist Slippin' Jimmy und damit kann ich umgehen. Das Problem ist nur, Slippin' Jimmy mit einer Anwaltslizenz ist, als wenn du einem Affen eine Waffe in die Hand gibst. Das ist einfach gefährlich. Das kann ich nicht zulassen. Und das ist so, wo man auch in Jimmys Blick merkt, wie sein Herz bricht. Wie so ein Reh, das zu lange ins Licht gestarrt hat und dann von einem Bulldozer niedergewalzt wird.
Ja, schön gesagt. Also, genau, das ist halt der Hauptpunkt so. Und ich kann Chuck in der Position nachvollziehen. Aber ich glaube, das spielt auch noch so ein bisschen rein, dass Chuck immer der Vernünftige war. Er war immer der Chaot und so. Und er will ihn, glaube ich, auch nicht wirklich in einer Situation sehen, dass er das hinbekommt und sogar vielleicht sogar noch besser ist als er. Ich meine, gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein, oder nahezu so gut wie er oder dasselbe erreichen kann wie er. So, das will er einfach nicht akzeptieren. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass Jimmy wirklich so einen Hang dazu hat zu Slippin'-Jimmy-Aktivitäten, dass er einfach ein Gespür und Talent und einfach so einen Urtrieb hat. Aber dadurch, dass ja auch die Freundin so an ihn glaubt, und wenn er an ihn glauben würde, glaube ich schon, dass er in der Lage wäre, das zu minimieren oder zu unterbinden. Und deswegen finde ich das schon so ein Bitch-Move von dem Bruder und muss sagen, ich bin da trotz allen legitimen sozusagen Befürchtungen eher dazu geneigt zu sagen, der Bruder, der hat verkackt bei mir in der Hinsicht. Der hat ja auch alles für den Bruder getan, muss man auch nochmal dazu sagen. Musst du ja auch mal auf
genau, die Plusseite genau. Jimmy sagt auch, ich dachte, wir wären Brüder und so und tun alles füreinander und so und ja.
Ja, was ich da auch noch anmerken möchte ist, Chuck will irgendwie aufgrund dessen, dass Jimmy immer derjenige war, der halt viel Scheiße gebaut hat, ihn halt nicht einfach so billig davonkommen lassen, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass eigentlich dafür, dass sie Brüder sind und wenn er ihn in seiner Kanzlei im Büro nebenan hätte, hätte er ihn immerhin unter Kontrolle.
Genau.
Das heißt, mit dem Move, wo er ihn so dermaßen von sich stößt, ist ja so, als wenn du bei einer Handgranate den Kolben ziehst und das Ding wegwirfst und hoffst, dass nichts passiert. Also totaler Schwachsinn eigentlich, meiner Meinung nach, der Move. Ich glaube eher, dass das Problem eben diese Geiz ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber drückt das mental aus, was ich meine. So dieses, ich habe mir alles erarbeitet, ich musste schwer ackern und der andere macht sich hier einfach einen Lenz und kommt dann aufs Gleiche wie ich. Vielleicht auch Neid, dass eben jemand anderes es geschafft hat,
das kenne ich.
Oft über Umkürzungen, Abkürzungen zu erreichen. Ja. Und dann halt dieses missgünstig, das ist das passende Wort.
Ich kenne sogar ein Beispiel irgendwie, jetzt so hätte ich so eine Situation, wo ich mich so gefühlt habe. Und zwar, ich habe mal für so einen Kurzfilm, habe ich mir halt ausgedacht, dass man durch die Autobahn fährt, durch den Autobahntunnel und dann halt das Gesicht des Fahrers filmt und dann so schön die Reflexionen dem da ins Gesicht fliegen und das sieht einfach nur geil aus, ne?
Ja.
Dann erzählt mir irgendwie 2 Wochen später ein Freund, dass ein anderer, dem man das erzählt hat oder gezeigt hat, jetzt auch so eine Szene in so einem Tunnel machen. Ich meine, klar kommt man vielleicht mal irgendwann so von selber auf die Idee, so eine Szene in so einem Tunnel zu machen, aber es war einfach klar, dadurch, dass ich sie gemacht habe und er davon wusste und dann so, ja, ist ja eine coole Idee, kann man auch machen. Dann ich so, ey. Ja, ich glaube, das ist ungefähr das.
Ja, aber gräme dich nicht, diese Szenen sind schon 1000-fach in Hollywood drangekommen. Richtig. Aber ich meine, es ist klar, wenn du jetzt in deinem Umfeld als Erster auf so einen bitchigen, coolen Move kommst, von wegen Reflexionen im Tunnel zu filmen, das ist ja dasselbe wie dieses YouTube-Syndrom, sage ich mal. Irgendeiner macht ein Video auf eine ganz spezielle Art und plötzlich machen es alle anderen genauso.
Genau.
Ja, und dann bist du immer so derjenige, und die anderen ernten das Lob dafür, dass ich hier den coolen Move ausgepackt habe. Was soll denn das? Aber gut, da muss man dann als Künstler einfach mal drüber stehen.
Ist hart. Nein, geht. Ach was.
Hartes Business.
Aber ist halt nur so ein Moment, wo du
weiter
so
denkst, in dieser Episode, okay, bitte.
Ja.
Ja. Ist ja auch nicht mehr viel übrig, denn nach dieser erhitzten Diskussion, möchten wir es mal nennen, sagt Jimmy abschließend noch so, ja, hier, pass auf, ich habe dir so und so viel Kilo Eis, Bacon und so und so viel Kochteile, damit du hier noch für 3-4 Tage Licht hast. Und danach, jo, you're on your own. Ich bin hier fertig. Ciao. Und rennt raus zum Auto und
Chucky rennt noch bis
zur Tür zumindest hinterher und ruft ihm
überlegt
nach.
Überlegt noch kurz.
Jo. Geht dann doch nicht raus und ja, Jimmy fährt von dannen.
Braust von dannen mit seinem Autochen.
Ja. Ende, Gelände, Cliffhanger.
Ja. Und jetzt kommen wir zu der Diskussion, die
und Mr. Das,
Stingy.
Das war so richtig so BÄM, so.
Ja.
Also diese
jetzt
Szene,
packe ich
so
mal meine Vermutung aus, was in einigen Sequenzen, die uns vorenthalten wurden, besprochen wurde. Also vor allen Dingen in dieser Szene mit hier Kim und
Gremlin, Howard.
Ja. Oh, glaube ich, dass
er ihr das
Howard
erklärt hat.
Entsprechend ihr erklärt hat, dass Chuck eben angerufen hat und nicht will aus den und den Gründen, dass eben Jimmy hier im Büro bekommt und automatisch Partner ist, weil er diesen riesen Deal anschleppt. Und ja, das war für sie dann wahrscheinlich auch der Grund zu sagen, okay, ich gehe dahin. Und jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht, ob sie so viel verraten hat, dass Jimmy ihm quasi vorgeflunkert hat, dass er alleine drauf gekommen ist, dass Chuck das Problem ist. Oder ob sie einfach nur so drauf beharrt hat, dass der ihm eben das ausgelöst hat, beim Provider wirklich anzurufen, weil man hat den Anruf ja wirklich nicht gesehen. Aber wahrscheinlich hat sie ihm nur im Ansatz dazu genötigt und die Informationen vom Provider dann nur noch mal gegengeprüft. Das würde ich auf Basis des Blickes, bevor er den Hörer in der Hand hatte und dann noch mal auf das Samsung-Telefon gestarrt hat, vermuten.
Stimmt, ja.
Ja, und ich muss auch zugeben, beim ersten Mal durchgucken, klar, wird einem das Gefüge nicht ganz so klar, selbst mit dem Ending. Da kann man sich die ersten Puzzlesteine zusammenbasteln. Aber wenn man es ein zweites Mal guckt, wird einem das doch, denke ich mal, wesentlich schneller deutlicher, weil man dann natürlich auch entsprechend auf die Szenerie achtet. Und da finde ich, ist es wichtig, auch auf die Gesichter von Beteiligten zu achten. Und da habe ich ja vorhin schon gemeint, man muss immer sehr, sehr arg auf Chuck achten. Vor allem in dieser Gesprächssituation, wo sie nur noch zu dritt sind und Howard Jimmy gegenüber meint so, ja, die Partner haben das so entschieden und warum und weshalb kann ich dir nicht sagen. Das ist halt einfach so. Und der Blick von Chuck, der quasi darum bangt, ob jetzt hier schon irgendwas auffliegt oder nicht, Ja, wird einem dann erst deutlich, wenn man es ein zweites Mal sieht. Also das ist eine Folge, die man auf jeden Fall gerne locker zweimal gucken kann.
Ja, jupp. Kann ich mich so anschließen. Und jetzt zu der allgemeinen Grundsatzdiskussion nach dem Motto, dass halt Telefongespräche und Gespräche nicht ganz gezeigt werden. Also natürlich ist es so, und oder was willst du sagen, sagst du erst?
Ja, es ist ein Stilmittel. Also
ja.
Fertig.
Auch, aber nee.
Ja, was denn?
Eigentlich.
Ja, lass doch mal den Fachmann sprechen.
Den Fachmann.
Es ist halt so, dass, und es ist auch sinnvoll in einem gewissen Maße, dass man gewisse Dialoge oder Wege weglässt.
Habe ich gerade gesagt, ja.
Ja, es ist aber kein Stilmittel dann. Doch. Es ist einfach, man spart sich einfach Zeit, weil es einfach unnötig wäre, jetzt, hallo Mama, wie geht's? Gehst du eben einkaufen? Ja, so, da können wir einfach zeigen, Hörer, so, und nimmt da ab, legt ihn auf, fertig oder was, keine Ahnung, geht in ein Einkaufscenter und hat einen Zettel mit Einkaufen. So, dann weißt du, okay, der hat gerade gesagt bekommen, was er einkaufen soll. So ungefähr, ist jetzt ein scheiß Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt halt Sachen, die muss man eigentlich nicht zeigen, die kosten einfach nur Geld und Zeit und außerdem ist es dann.
Würdest du die Geschichte spoilern? Und,
ja, und es ist interessanter. Aber es kommt halt einfach da jetzt so oft vor, dass es eigentlich schon jetzt, wo ihr es so nochmal mir so ins Auge praktisch gedrückt habt, das Ganze. Kommt es mir echt so ein bisschen nicht so geil vor, weil es halt so oft vorkommt. Also so
bei es ist halt schon sehr penetrant.
Finde ich nicht.
Ja, doch. Also. Ja, jetzt, wo man es jetzt so in nö. Beim Gucken merke ich es nicht, aber so jetzt
nö, auch nicht.
No, nö, wenn ich die Meinung habe.
Aber da möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass jede Folge in irgendeiner gewissen Weise so ein gewisses, ja, fortlaufendes Ding hat. Ja, also jetzt hier waren es halt so die abgehängten Gespräche. In der anderen Folge war halt so diese Klammer von wegen Anfang ist gleich Ende. Und bei anderen ist es halt so ja immer dieses wiederkehrende Satzelement. Also die haben sich da echt, glaube ich, viel Kopf bei jeder Folge gemacht, wie sie da ein gewisses Element hervorstehen lassen. Was einem auffällt, wenn man da bewusst drüber nachdenkt.
Ja.
Ja, so ist das.
Also ich fand zum Beispiel die Szene, wo sie dann Jimmy verteidigen will, da war mir dann im Endeffekt dann auch klar, was er ihr gesagt hat. Also da brauchte ich jetzt...
Mutmaßlich so gesagt hat.
Ja, klar. Ich meine, das basiert ja auf Mutmaßung und ich glaube, die haben die Szene auch so gebaut oder so alles so gemacht, dass du es eigentlich, wenn du ein bisschen überlegst, auch irgendwie grob selber drauf kommst. Ist ja der Sinn von solchen Sachen.
Ja.
Naja, man weiß es nicht.
In der Tat.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in der letzten Folge passieren wird. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also wir lagen ja ziemlich richtig mit den Prognosen für die Folge. Aber...
Naja, mit dem Hund.
Ja, aber auch das grundsätzlich auch so, schon. Dass...
Nee, so ich habe ja auch noch prognostiziert, dass wir Nacho wiedersehen.
Ja, okay. Das war auch sehr offensichtlich.
Ja, aber sei es drum. Das Schöne für Flo ist, dass wir den Titel der Folge 10 noch nicht im Vorfeld hier spekulieren können, weil er...
Doch.
Ja, gut, die Originalversion heißt da Marco. Aber, ja,
und die deutsche wahrscheinlich auch so heißen.
Davon ist natürlich auszugehen, aber jo. Sendetermin steht aber auch nicht offiziell drin, finde ich auch lustig.
Ja,
die sind beim Updaten der Wikipedia-Einträge irgendwie langsamer geworden.
Aber das ist die deutsche, also das muss nichts heißen.
Ja. Sei es drum. Was ich gut finde, dass sie von Peter Gold geschrieben und auch Regie geführt wird, der ja auch verantwortlich für die Folge 2 Micho waren. Ich meine, jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass Micho nochmal auftaucht. Mhm. Was ich sehr schön finden würde.
Dumm.
Ja, so, ja klar wäre das krass dumm, aber ich sag mal so, dann wäre das ja auch dumm. Wieder so ein Ding, nee, wo man dann sagen kann, dumm, okay.
Dass man das anhand der Director oder Writer so. Dann festmachen kann. Das wäre irgendwie so, ich so, hä?
Ja, aber pass auf. Lass mich doch ausreden. Ne, dass die in der Staffel 1 etwas etablieren, wo man jetzt sagt, okay, Thomas Schnauz hat die Nacho-Folge gemacht und die Pimento-Folge. Das heißt, wenn Thomas Schnauz eine Folge macht, kommt der Typ vor. Und dann drehen sie es in der zweiten Staffel komplett um und wir laufen gegen die Wand.
Ich suche gerade einen Marco in der Breaking Bad Wikipedia.
Marco. Da gibt es bestimmt keinen.
Ich überlege gerade, aber...
Aber auch damit haben wir dann ja das geklärt, was du letzte Folge schon diktiert hattest. Alle Folgen enden auf O, bis auf die Mittelfolge Alpine Shepherd Boy.
Genau. Mhm.
Die war einfach so abgefuckt, da ging einfach nichts mehr.
Schäferbub.
Der Schäferbub. Komm, kleines Bäbchen, setz dich nieder auf meine Beine. Ja. Ich hab da ein Geschenk für dich. Mach den Mund auf. Nein. Okay. Hier hast du einen Keks. Bevor jetzt irgendwelche schmutzigen Gedanken
explicit Content? Jo.
Ganz knapp also vorbei.
Weil Oma ihm einen Keks gibt, ist doch ganz normal.
Genau.
Du hast einfach nur eine zu schmutzige Fantasie, Flo.
Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe überhaupt nicht.
Ja, nee, ist klar. Aber sei es drum. Was?
Florian, du solltest vielleicht Einspieler verwenden, die man versteht, also die von der Qualität her nicht so, ja, schlecht sind. Ja, wenn man jedes Mal so, was? Hä? Was? Da kommt noch Mumble dazu, was dann auch noch vermumbelt. Aha. Das hat man verstanden.
Ja, das ist ja gut.
Ja, dann sind wir ja schon fertig. Also schon. Schon wir.
Wieder.
Ja.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schade ist nur, dass jetzt keiner von uns das. Habt ihr das wahrgenommen? Weil ich hab's gesehen. Die vorgespoilerte 10. Version mit dem Bleeps.
Was?
Bitte?
Ich hab dich nicht
verstanden. Ja, am Ende, wenn die Folge vorbei ist. Kommt ja immer noch mal so ein Nachspann, wo Bob Odenkirk immer erzählt, so, ja, nächste Folge, bla, blubber.
Also immer war das bei mir jetzt nicht, ich hab das nicht gesehen. Diesmal kam nur so eine Nachricht oder irgendwie sowas, nicht so, klick. Und hatte
was
das
sagt er da?
Und hatte irgendwie vorher schon den Tag gesehen, dass selber auf Englisch so irgendwie so, das wird doch hier gepiepst, ne, wenn ich spoiler und so, und erzählt irgendwie so Sachen.
Ja. Das wäre schön gewesen, wenn wir das als Outro hätten, aber gut.
Nee, ich habe was Besseres.
Ja, da bin ich gespannt, was heute der Ausschmeißer ist. Und wir sind ja auch jetzt mal wieder extrem deutlich doppelt über die Zeit.
Ja.
Ich habe schon Angst vor der Besprechung der letzten Folge. Die könnte 2 Stunden werden, fürchte ich. Aber sei es drum, wir müssen die letzte Folge bestimmt hart feiern, weil ich prognostiziere, dass es ein famoses Staffelfinale wird.
Mal gucken.
Alles andere wird mich enttäuschen.
Was wir sehen werden.
Ja.
Jo.
Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und
ebenfalls.
Ich freue mich natürlich auch auf den Samstag um 13.37 Uhr, wenn die Nerd-Emission Folge 42 die Antwort auf alles live ausgestrahlt wird mit den gleichen Beteiligten wie heute hier an dieser Stelle. Und zu Better Call Saul Staffelfinale hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und hiermit dürfen sich heute mal wieder zuerst verabschieden das Kamerakind Flo.
Tschüss.
Und Mr. Technik Michel.
Tschüss.
Jo. Und meine Wenigkeit, der STYNG, DJ from the TOP, aka Sting. Sting. Jo. Herr des Podcastes hier, den ihr hört, Sting Talks. Mit dem Ende der Staffel nächste Woche und wir haben eine lange Pause. Die müssen wir natürlich anderweitig füllen und ihr könnt gespannt sein mit was. Unter anderem werde ich ein Gespräch haben mit einem Ex-Divimove-YouTuber, den, ja,
Mark Molter. Mit dir selbst?
Nein, nicht mit mir selbst. Das wäre langweilig. Ich kenne mich doch schon. Nein, Mark Molter von M1 Molter Video oder wie das heißt. Jo. Ich kann mir die ganzen... Der hat ja auch so viele Kanäle, ich kann mir das nicht mehr ja. heißen. Aber das werden wir dann erfahren, wenn ich mit ihm spreche. Geplant für die nächsten 2-3 Wochen irgendwann. Und was ich auch hoffe, mit einem der Fotografen meines Bekanntenkreises mal wieder zu sprechen. Und zwar entweder Dennis Weißmantel oder auch den guten Baba. Wir werden sehen, vielleicht auch beide. Mal gucken, wenn sie beide gleichzeitig Zeit haben und ich gerade selber podcasten im Nifty 50. Dann vielleicht das. Oder was ja auch noch aussteht, ganz wichtig und dringend, Tatortreinigerbesprechung. Da weiß ich nicht, ob der gute Flo überhaupt partizipieren möchte oder ob das eine Solo-Geschichte mit Michelle wird. Flo?
Können und wollen sind immer zwei unterschiedliche Sachen.
Fangen wir mit gucken. Wollen an.
Ey, jetzt nagel mich hier nicht fest. Das ist so
ein alter Meme. Also nein. Ich möchte nur generell das Interesse, so, ja, ey, oder nein.
Es ist so ein Medientrick, dass Prominente, ja, finden sie das jetzt scheiße oder finden sie das jetzt geil? Da müssen sie jetzt drauf antworten. Wenn sie jetzt nicht drauf antworten, finden sie es automatisch scheiße. Und wenn sie jetzt doch drauf antworten, dann müssen sie es machen.
Du mitmachen
es
möchtest,
ist so eine hinterbitschige, ich werde mich diesem Zwang nicht unterwerfen.
Er geht auch nach Hause.
Feigling.
Ja, ich bin schon zu Hause. Dödel.
Ja. Gut, also wird das in den Sternen stehen. Auf jeden Fall wird der gute Magnus Snyder dabei sein. Ich werde dabei sein, ob Flo kommt oder nicht. Pff, werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Und dann ist es jetzt hier auch endgültig. Und ich sage bis dahin und bis neulich. Mats ab mit dem Rauschmeißer.
Und nach der Werbung geht es weiter mit eurem nächsten Podcast.
Oh, hey there, bro. Do you like watching video? Well, search no longer. Introducing New Zealand's best streaming website in the world. Netflux.co.nz. We've got over 6 videos streaming right now. We've got movies. Lord of the Rungs.
Lord of the Rungs 2.
Avatar.
Black Sheep.
Lord of the Rungs.
Whale Rider.
We've got TV. Orange is the New Black.
The Modern Family.
Lost.
The Papa Ruru Show.
Friends.
Game of Thrones Season 6.
Oh, wait. Game of Thrones Season 1. Every show fast-tracked from America to Australia, then Fiji, down through Tonga, up to Samoa, and directly to our global headquarters in Whakatane, and then straight to you. Netflux.co.nz. Send your signed application form to our head office, and once approved by our Prime Minister, you're ready to connect. Sign up now for only $66 a week, and you'll receive a box set of Shortland Street and one packet of pineapple lumps.